So, wir sind jetzt alle durchtrainiert. Manche außer Atem. Wer außer Atem ist, dem empfehle ich, ein kleines Sportprogramm nächste Woche zu machen, dass das besser ist. Also, gilt für mich vielleicht auch. Schön, dass ihr da seid. Okay, die Kinder dürfen jetzt. Ein kurzer Rückblick auf letztes Mal. Das letzte Mal, wir sind immer noch im Timotheusbrief, war das Thema: Gott kümmert sich um Witwen, um die Ochsen und um die Gemeindeverantwortlichen. Das war letztes Mal so das Thema, die letzten zweimal, also Witwen, Ochsen und Gemeindeverantwortlichen. Und zum Schluss, da haben wir gesehen, Gott kümmert sich, indem er uns vor der Sünde warnt. Nämlich Sünde nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und zwar gibt er dort die Anweisung: Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer auf Aussage von zwei oder drei Zeugen. Die, welche sündigen, weise vor allen anderen zurecht, damit sich auch die anderen fürchten. Das war also unser letzter Satz. Und da wird jemand öffentlich bloßgestellt, das kann man schon so sagen. Als Zeichen für die Gläubige in der Gemeinde, mit Sünde ist nicht zu spaßen. Und da gab es dann nur ein paar offene Fragen. Also, wer sind eigentlich diejenigen, die öffentlich gemaßregelt werden sollen? Wer sind es die? Also die, welche sündigen, sind es jetzt alle? Jeder Einzelne? Also jeder? Oder sind es die Gemeindeverantwortlichen? Oder, und dann war mir auch neu, kam der John und sagt: Hast du schon mal überlegt? Es könnten auch diejenigen sein, die die Klage gegen die Mitglieder, die Gemeindeverantwortlichen machen. Könnte auch sein. Das könnte auch sein. Es ist nicht genau spezifiziert. Die, welche sündigen, weise vor allem zurecht. Ich denke, also, man kann darüber streiten. Da muss sich jeder seine Meinung bilden. Aber eins ist klar: Mit Sünde muss man vorsichtig sein. Da ist nicht zu spaßen. Deshalb diese öffentliche Geschichte. Nicht, wenn jemand mal sündigt, sondern wenn jemand in der Sünde verharrt. Das ist interessant. Und bei diesen Verse kümmert sich Gott darum, dass mit Sünde vorsichtig umgegangen wird. Ihr könnt ja nur mal drüber nachdenken, welche Gruppe ihr meint, die hier gemeint ist. Alle, die Ältesten, oder die, die, die über die Gemeindeältesten klagen. Das müssen wir noch klären. Bei den folgenden Versen, da sieht es jetzt anders aus. Da kümmert sich Gott um einen Einzelnen, also nicht um eine Gruppe von Menschen, sondern um eine einzige Person. Nämlich um den Timotheus durch den Paulus. Und zwar, weil Timotheus wohl persönliche, charakterliche Eigenheiten besitzt, mit denen er umzugehen lernen soll. Eine einzelne Person. Und das ist ihm wichtig. Gott gibt durch Paulus Ratschläge, wie Timotheus sich zu verhalten hat. Und das ist wichtig. Jeder von uns hat einen anderen Charakter. Wir sind alle unterschiedlich. Das macht die Sache spannend, aber auch manchmal mühsam. Jeder ist anders. Und warum kümmert sich jetzt Gott darum? Sehr einfach. Es ist wichtig, das zu wissen, denn unsere charakterlichen Eigenheiten oder Eigenschaften haben immer eine positive Seite und eine negative Seite. Jeder Charakter besitzt diese zwei Dinge, einen positiven Aspekt und einen negativen Aspekt. Ich mache mal ein Beispiel. Jemand ist von seinem Wesen sehr strebsam und zielorientiert. Hat eine Person im Kopf? Okay? Also jemand ist strebsam und zielorientiert. Und das ist gut. Bei dem geht was. Sein Weg ist ziemlich geradlinig, der ist effektiv, zielorientiert, oft erfolgreich. Warum? Weil er immer das Ziel vor Augen hat. Das ist der positive Aspekt. Aber wer so auf ein Ziel fixiert ist, der vergisst manchmal, dass neben dem Weg vielleicht auch manchmal Dinge sind, die zu beachten sind. Und er übersieht es dann sehr leicht, weil er so auf sein Ziel fixiert ist, dass ihm manches gar nicht mehr auffällt. Und das ist dann ein negativer Aspekt. Manches wäre vielleicht auch wichtig gewesen, neben diesem Ziel, das er verfolgt. Und das übersieht so jemand ziemlich leicht. Und das ist ein negativer Aspekt. Und durch diese negativen Aspekte eines Charakters, da können Probleme entstehen. Und zwar für drei Personengruppen. Die erste ist keine Gruppe, weil das ist er selber. Manche negative Charaktereigenschaften hat negative Auswirkungen auf mich selber. Sie haben negative Auswirkungen auf andere. Und jetzt kommt's auch auf die Gemeinde. Und deshalb kümmert sich Gott darum. Gott kümmert sich darum, um der Gemeinde, um der Menschen und um denjenigen selber willens, dass da manches nicht schief geht. Ich mache mal ein paar Beispiele, damit man sich vielleicht besser vorstellen kann. Also jetzt nehmen wir mal einen Perfektionisten. Könnt ihr euch vorstellen, hat jemand im Kopf? Also ich eine ganze Menge. Perfektionisten, das ist super. Da ist alles in Ordnung, da ist aufgeräumt. Wenn man dem sagt, füll mal das Formular aus, dann ist das ausgefüllt. Und zwar richtig, hochpräzis, das funktioniert. Die Unterlage, wenn ich da frage, kannst du mir mal deine Unterlage geben? Dann sagt er, ja klar, langt den Schrank und zack, da sind sie. Super, das funktioniert alles. Der findet das auch gleich. Da muss man sich gar nicht bemühen. Eine tolle Sache. Aber andere haben vielleicht mit dieser Art ein Problem, weil sie fühlen sich da unter Druck gesetzt, auch so sein zu müssen. Und das macht andere vielleicht tatsächlich Sorge, weil sie werden dem seinen Anspruch nicht gerecht. Wer so einen Chef hat, viel Spaß. Das ist echt schwierig. Also ich tue mir da schwer und manche von euch vielleicht auch. Okay? Man kann sich freuen, dass da alles gut strukturiert ist, aber manchmal, ja, könnte man ein bisschen zurückgehen. Und das Problem ist, Perfektionisten, also ich übertreibe jetzt ein bisschen natürlich, die sind sich manchmal selber im Weg. Warum? Die haben so Ansprüche. Und sie versuchen, diesen Ansprüchen gerecht zu werden und manchmal geht's einfach nicht. Ich habe eine kleinere Aufgabe übernommen, zufällig aus Versehen. Ich muss mich um die Taschenrechner von der Schule kümmern und so weiter. Und ich denke, das ist ja kein Problem. Ja, Liste, klar, Taschenrechner ausgegeben, Taschenrechner eingesammelt, Taschenrechner verkauft und so weiter und so fort. Kein Problem. Das muss man doch in den Griff kriegen. Und der das bisher gemacht hat, hat gesagt, also ich weiß jetzt so, er macht es halt mal so Pi mal Auge und so. Und ich denke, also bitte. Man führt eine kleine Liste rein, raus und dann müssen die Zahlen doch immer stimmen. So weit, so gut. Ein Jahr habe ich es so gemacht. Und dann habe ich festgestellt, das funktioniert überhaupt nicht. Kollege, sammle Taschenrechner ein und lege es bei sich in den Schrank. Oh, die sind mal weg. Andere Schüler bringen den zurück. Oh, der ist kaputt. Ich lege den aus. Ah, der ist doch nicht kaputt. Also wieder rein. Und so ging das die ganze Zeit. Nach einem Jahr habe ich aufgegeben. Ich habe jetzt eine Kiste, da ist alles drin. Wenn jemand rauskommt, dann raus und mache ich vielleicht mal einen Strich oder so. Am Schluss mache ich einmal im Jahr mache ich sowas wie Inventur und sage, so viel sind noch da, so viel muss man wieder bestellen, alles gut. Ich habe aufgegeben, obwohl ich das gar nicht wollte. Ich habe gesagt, wie kann man auch? Ja? Wie schon gesagt, wenn ich jetzt aber ein Perfektionist wäre, was ich nicht bin, und ich hätte diesen Anspruch, dann würde ich jedes Jahr mit so einem Hals durch die Schule laufen. Und jedes Mal, wenn ich bei einem Kollegen auf dem Schreibtisch einen Taschenrechner sehen würde, würde ich sagen, geht's noch? Das heißt, man macht sich selber kaputt. Das ist eine negative Seite. Für sich, für andere und für die Gemeinde. Und jetzt nehmen wir mal, sagen wir das Gegenteil, so ein völlig relaxter, so ein gechillter. Jemand, der, oh ja, nimmt es ein bisschen locker. Kennt ihr so welche auch? Gut, jeder hat was im Kopf, das gefällt mir. Der hat keinen Stress, der macht auch keinen Stress. Der hat keine Hektik. da gibt es keine Panik. Ha ja, schauen wir mal. Den kennen wir, glaube ich, auch. Gell? Jener berühmte Fußballer. Gell? Schauen wir mal. Und es geht. Tatsächlich. Da tritt keine Panik auf, keine Hektik. Da funktioniert es so ein bisschen halt schwammig. Aber so jemand sieht manchmal nicht, dass bestimmte Dinge jetzt getan werden müssen. Die man nicht wegschieben kann, sondern jetzt muss gehandelt werden. Und das ist manchmal zum Schaden für andere. Oder, kenne ich auch zur Genüge, die kommen manchmal ihren Aufgaben nicht nach. Ich mache wieder ein Beispiel. Tut mir leid, ich bin in einer Schule. Da muss man Noten abgeben. Habt ihr schon, Kinder kriegen Zeugnisse. Habt ihr früher auch gekriegt. Und die Zeugnisse werden zu einem bestimmten Tag ausgegeben. Dann muss man vorher eine Konferenz machen. Da müssen alle Noten da sein. Alle. Die müssen einfach da sein. Und das Interessante ist, die völlig relaxter. Ach, ich soll die Note abgeben. Wann denn? Vor 2 Tagen, 8. Und dann wird es schon wieder schwierig. Der ist gechillt, ist toll, super Umgang. Aber an der Stelle macht er andere Probleme. Und zwar nicht zu knapp. Und andere regt sich dann auf, weil der so ist. Und das kann man jedes Jahr sagen. Bei manchen wird es besser, ist alles gut, aber es regt sich Menschen auf. Und für ihn selber ist es ja dann auch schwierig. Weil er muss nacharbeiten. Es gibt so eine nette Regel, wer zu spät abgeht, macht die Zeugnisse. Viel Spaß. Also, das ist ein Problem. Wie schon gesagt, jeder Charaktertypus hat eine positive und eine negative Seite. Ihr könnt jetzt noch einiges erzählen über Leute mit Selbstwertgefühl, ohne Selbstwertgefühl und so weiter und so fort. Und deshalb kümmert sich Gott drum, um die negative Seite. Weil Gott will, dass wir zusammenleben. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Ein Perfektionist arbeitet mit so einem völlig gechillten zusammen. Manche sind sogar verheiratet. Heieieiei, das gibt Stress. Das gibt euch die Katastrophe vorprogrammiert. Und warum? Wenn man die negative Seite eindimmt, dann knallt es. Immer wieder und immer wieder. Das ist einfach so. Das funktioniert dann nicht. Und deshalb muss man sich kümmern. Und Gott weiß das und deshalb kümmert er sich darum. Und hier haben wir ein Beispiel, wie er sich um eine Person kümmert, nämlich diesen Timotheus, der bestimmte Eigenschaften hatte. Jetzt muss man sich bloß fragen, wer war jetzt dieser Timotheus? Wie stellen wir uns den vor? Bei den anderen haben wir wahrscheinlich gleich ein Bild im Kopf geht. Aber wie war Timotheus nun? Wir wissen es gar nicht ganz genau. Es gibt ja keine Beschreibung. Aber an Timotheus wurde viel geschrieben und aus dem, was an ihn geschrieben wurde, wissen wir, wie er war. Und aus der Apostelgeschichte wissen wir, was er getan hat. Und deshalb können wir uns ungefähr ein Bild machen. Nicht vollständig, vielleicht auch an manchen Punkten falsch, ich weiß es nicht, aber so ungefähr die Richtung, die erkennen wir ziemlich deutlich. Wie stellen wir uns jetzt denn vor? Timotheus, jemand, der in der Gemeinde gearbeitet hat, in vielen Gemeinden, der umeinander gereist ist. Also er ging mit, auf jeden Fall. Man hat ihn auch Dinge allein machen können. Das heißt, er war auch eigenverantwortlich. Aber er war zum Beispiel gesundheitlich nicht sehr robust. Er hat immer wieder Probleme gehabt mit seiner Gesundheit. Er war wahrscheinlich eher schüchtern und zurückhaltend. Deshalb muss man ihn ermahnen, geh hin und sage. Er war vielleicht nicht so arg imposant. Niemand verachte dich. Ich stelle mir so einen Typ Muttersöhnchen vor. Warum? Es wird nur seine Mutter und Großmutter erwähnt, von seinem Vater ist nicht die Rede. Also das waren seine Bezugspersonen. Muttersöhnchen. Aber, und jetzt kommt das Positive, er war bestimmt sehr einfühlsam in Dinge. Er konnte sich neidenken in andere. Er war sensibel. Er hatte sicher kein so vehementes Auftreten. Hier, jetzt komme ich und ich sage, wo es lang geht. So war er sicherlich nicht. Er war eher ein bisschen ängstlich. Paulus muss zu ihm sagen, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Ja, das sagt er zu ihm. sondern der Kraft der Liebe und der Zucht. Also können wir daraus schließen, er hat manchmal sich zurückgezogen aus Ängstlichkeit. Aber er war total selbstlos, für andere da. Das muss man sagen. Das attestiert ihm dieser Paulus auch. Keiner sorgt so treu für die Gemeinde wie er. Das ist toll. Und er war treu im Dienst vor Gott. Und das war klasse. Er ist ein richtiges Vorbild. Und das will man auch nicht schmälern. Timotheus ist eine Glanzgestalt in der Bibel. Aber er hatte auch, wie alles an seinem Charakter, auch ein paar negative Dinge, die sich für ihn, für andere und für die Gemeinde negativ auswirken konnten, wenn er nicht darauf achtet. Und jetzt gucken wir uns an, welche Ratschläge ihm dieser Paulus gibt für seine Gemeindearbeit. Und das lesen wir im 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 21 bis 25. Das ist jetzt der Anschluss direkt an diese Ermahnung, die öffentliche Ermahnung von denjenigen, die in Sünde verharren. Also 1. Timotheus 5, 21 bis 25. Ich beschwöre dich vor Gott und vor Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil beobachtest und nichts tust aus Zuneigung. Die Hände, die lege niemandem schnell auf. Mache dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig. Bewahre dich selbst rein. Trinke nicht mehr bloß Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deiner häufigen Krankheiten. Etlicher Menschen Sünden sind zuvor offenbar und kommen vorher ins Gericht. Etlichen aber werden sie auch nachfolgen. Gleicherweise sind auch die guten Werke zuvor offenbar und die, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben. Nochmal zur Erinnerung. Der Text vorher, da geht es darum, um die Versorgung von Witwen. Um Menschen, die sich beklagen und wieder mit umzugehen ist. Um Gläubige, die in der Gläubige, also nochmal, entweder die eine oder die andere oder nochmal welche. Die Gläubige, die in der Sünde verharren und zurechtgewiesen werden sollen. Um das geht's hier. Und jetzt soll Timotheus handeln. Und zwar als Vorbild. Und deshalb könnte es aufgrund seiner Persönlichkeit zu Problemen in der Gemeinde kommen. Wenn er nämlich aufgrund von Vorurteilen oder Sympathien Entscheidungen trifft und entsprechend handelt. Und wahrscheinlich neigt dieser Charaktertypus von Timotheus dazu, genau das zu tun. Sonst würde es hier nicht erwähnt werden. Aber wie kann man sich das vorstellen? Nehmen wir mal an, man muss jemand öffentlich zurechtweisen. Dazu gehört ganz schön Mut. Da muss er seine Ängstlichkeit überwinden. Und jetzt hat er noch ein zweites Problem. Nehmen wir mal an, man muss jemanden zurechtweisen, den man total sympathisch findet. Dann sagt man doch, hat doch Ideen. Jemand anders, den würde ich gerne mal zurechtweisen. Merkt ihr was? Vielleicht aus Vorurteil. Vielleicht, weil man ihn nicht genau kennt. Aber Sympathie und Vorurteil sind ganz schlechte Ratgeber bei der Zurechtweisung von jemand, der in Sünde verharrt. Das darf keine Rolle spielen. Und anscheinend hat es bei Timotheus eine Rolle gespielt, weil er halt so gestrickt war. Genauso bei der Versorgung von Witwen. Da muss man aufpassen. Sympathie und Vorurteile dürfen hier nicht in Betracht gezogen werden. Sie dürfen nicht für die Entscheidung die Grundlage bilden, sondern hier muss man objektiv handeln. Und Timotheus hat an der Stelle vielleicht ein bisschen ein Problem. Das könnte die Ursache sein, dass ihm das geschrieben wird. Und der Satz davor, den muss man sich echt mal gehen. Ich beschwöre dich vor Gott und vor Jesus Christus und vor den heiligen Engeln. Also wenn zu mir mal jemand kommt und diesen Satz sagt und dann kommt danach was, dann weiß ich, der meint's, glaube ich, ernst. Das ist schon brutal. Ich beschwöre dich vor Gott. Mach das so. Pass auf, dass du das so nicht machst. Hier ist es ernst. Und der Paulus war ja ein totaler Freund von Timotheus. Es war sein Mentor. Er hat mit ihm etliches gemacht und trotzdem benutzt er hier diesen harten Ausdruck. Weil er weiß, Timotheus, du musst hier geschützt werden. Und damit auch die Gemeinde. Warum? Wenn Entscheidungen aus Sympathie getroffen werden, dann hat es Folgen für die Gemeinde. Dann machen wir mal an, jemand wird bevorzugt. Bloß weil die Nase den Verantwortlichen besser gefällt. Ich sage jetzt mal die Verantwortlichen. Es trifft aber auf alle zu. Aus Sympathie. Da wissen wir doch sofort, das sorgt zu Recht für Ärger. Ganz klar. Das ist ein Anstoß. Und zwar, weil man das dann als ungerecht empfindet. Naja, das ist der Freund von sowieso und deshalb darf der das jetzt machen und so weiter. Das ist in der Gemeinde so, das ist in den Betrieben so, das ist überall so. Wenn Entscheidungen aus Sympathie getroffen werden, empfindet man das als ungerecht. Und man hat einfach die Tendenz, Menschen, die mir sympathisch sind, besser zu behandeln als Menschen, die mir unsympathisch sind. Man ist so. Man ist Mensch. Aber wenn das in der Gemeinde passiert, dann hat man Ärger. Und zwar mit Folgen, die oft jahrelang anhalten. Aber damals, vor 5 Jahren, als ich das machen wollte, hast du gesagt, du darfst nicht. Genau so was passiert. Und das ist gefährlich. Und deshalb ist diese ernsthafte Ermahnung hier angebracht. Da muss man aufpassen. Sympathie ist kein guter Ratgeber. Man hat vor kurzem auch was von Jakob mal gehört. Spannende Geschichte. Die Bibel ist einfach total realistisch. Jakob war der Liebling der Mutter. Esau war der Liebling des Vaters. Beide handeln aus Sympathie. Und was war die Folge? Der eine will den anderen umbringen, ist ja auch nicht so dramatisch. Dann kommt sie dazu, dann muss der eine für Jahrzehnte ins Ausland ziehen. Aus Furcht, aus Angst. Das waren die Folgen, wenn man Entscheidungen aus Sympathie getroffen hatte. Katastrophe. Und der Jakob, der wusste das ja. Und wie war es bei ihm? Er hat ja einige Söhne gehabt, gell? Einige. Und dann kriegt einer einen bunten Mantel, eine Auszeichnung, eine Hervorhebung, wie ihn keiner von den Brüdern bekommen hat. Einer kriegt es. Warum? Das war der Lieblingssohn. Handeln aus Sympathie. Und was waren die Folgen? Wir kennen diesen, das war Josef. Die Brüder wollten ihn umbringen. Das sind Folgen, wenn Entscheidungen aus Sympathie getroffen werden. Mit Folgen für einen selbst, für andere und für die Gemeinde. Dort war so, ja, wer hat sich denn dann gegrämt die ganzen Jahre über? Wer ist versunken? Dieser Jakob hat gesagt, mein Leben war kurz und mühselig war es. Warum? Als er gehört hat, dass dieser Josef weg ist, dass er tot ist, da war der so traurig und fertig und ist depressiv geworden. Und woran lag's? Seine Entscheidung aus Sympathie. Und für die andere, als die Brüder vor dem Pharao waren oder vor ihm waren, die haben Angst gehabt. Die haben Angst gehabt. Und dann hat sie ihr schlechtes Gewissen geplagt. Wussten wir nicht? Es hat Folgen für andere. Und das ist dramatisch. Also Entscheidungen aus Sympathie sind sehr, sehr gefährlich. Und bei Vorurteilen muss man genauso ruhig sein. Und wir haben Vorurteile, die hat jeder. Aufgrund gewisser Nationalitätszugehörigkeit, bei bestimmten Berufsgruppen, da hat man einfach Vorurteile, klar, morgens recht und mittags frei. Politiker, sowieso, gell? Wir haben Vorurteile, auch gegen andere Charaktertypen. Das ist ein Choleriker, mit dem kannst du nichts anfangen. Wir haben Vorurteile und solche Vorurteile, ja, die sind ja manchmal auch gerechtfertigt. Die kommen ja aus dem luftleeren Raum. Schwaben sind sparsam und fleißig. Richtig? Wie jetzt? Richtig? Ist so. Aber haltet jeder. Und das macht Vorurteile genauso gefährlich. Vorurteile haben ihren Grund. Es gibt eine Ursache, warum man Vorurteile hat, aber jetzt passiert Folgendes. Wenn ich das Vorurteil bei jedem Menschen überprüfe und hinterfrage, dann mache ich wieder Fehler. Das ist doch klar. Es gibt faule Lehrer, natürlich, die gibt's. Aber dass alle faul sind, also da wäre ich mir dagegen. Also ich kenne jemanden, der ist nicht faul. Es bin vielleicht nicht ich, aber ich kenne jemanden, das ist doch schon mal was. Also es gibt welche, die dem Vorurteil nicht genügend sind. Und so ist alles. Natürlich gibt es welche, die faul sind, das ist doch klar. Aber das ist ein Problem von solchen Vorurteilen. Übrigens auch in der Bibel kommen Vorurteile vor. Das gefällt mir so in der Bibel. Total realistisch. Da kommt einer und sagt, hey, wir haben jemanden gefunden. Und sagt, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Wisst ihr? Nathanael, gell? Ja, was war das? Ein Vorurteil. Ein Vorurteil. Da kann doch nichts Gescheites herkommen. Der Mann ist mir aber ein Vorbild. Warum? Er hat sich nicht von seinem Vorurteil bestimmen lassen, sondern er ist dann mitgegangen. Und zum Glück hat er das gemacht. Er ist über sein Vorurteil drüber gegangen und hat gesagt, okay, ich gucke mir es trotzdem an, obwohl aus Nazareth eigentlich nichts Gutes kommen kann. Und was war die Folge? Er hat Jesus gefunden. Er hat Jesus gefunden. Und wenn er dabei geblieben wäre, nach seinem Vorurteil zu handeln, dass dort ja nichts Gescheites herkommen kann, dann hätte er Jesus nicht gefunden. Und so haben auch Vorurteile ihre negativen Folgen. Und das muss man einfach wissen. Hier muss man aufpassen. Und zwar jeder Einzelne, dass es in der Gemeinde eben nicht so ist. Und so sollte es auch sein. Ohne Vorurteil und ohne Sympathie müssen Entscheidungen in der Gemeinde getroffen werden und auch in der Familie. Ich habe in der Vorbereitung ein nettes Beispiel gefunden über Abraham Lincoln. Den kennt ihr, glaube ich, oder? War mal so Präsident der USA, wahrscheinlich mit der berühmteste, denke ich mal. Also der scheint echt spannend gewesen zu sein. Und da hat jemand geschrieben, wie oft mögen wir Christen danach beurteilt haben, ob sie uns sympathisch, wohlgesonnen sind und so weiter und so fort. Und dann erzählt er die Geschichte von diesem Abraham Lincoln. Abraham Lincoln hatte einen politischen Gegner namens Edwin Stanton, der mit ihm sehr hart ins Gericht ging. Eines Tages sagte dieser Mann, es ist doch lächerlich, dass Menschen nach Afrika reisen, um einen Gorilla zu sehen, wenn sie ebenso gut einen in Springfield, wo Abraham Lincoln war, finden können. Das ist ein gnadenloses Urteil. Also für Gorillas kann man auch nach Springfield gehen. Dort ist Abraham Lincoln. Und gemeint war natürlich dieser Abraham Lincoln. Und dann wurde Lincoln Präsident. Und was tat er? Er machte Stanton zum Kriegsminister. Seine Freunde, völlig fassungslos, warum er sich ausgerechnet diesen Mann ausgesucht hatte, antwortete trocken, er ist der beste Mann. Von solcher Haltung kann man sich echt was abschneiden. Ohne Vorurteil, ohne Antipathie oder Sympathie hat er diese Entscheidung getroffen, weil er der beste Mann war. Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn mich jemand als Gorilla bezeichnen würde, öffentlich vor allen anderen und das auch noch so meinte. Abraham Lincoln stand darüber. Und da ist er absolut vorbildhaft. Und hier ist natürlich auch Timotheus gefährdet, so zu handeln. Nur Vorteil und Sympathie. Und deshalb heißt die Hände lege niemandem schnell auf. Warum? Hände auflegen hat man meistens gemacht, wenn man sich mit jemand eins gemacht hat, zur Einsetzung von irgendwelchen Ämtern in der Gemeinde. Und jetzt sagt er, mach das nicht schnell. Denk darüber nach, dass du geleitet wirst von Sympathie oder Vorurteilen, denn das ist wichtig. Mach das nicht schnell. Sei vorsichtig. Man kann es machen, aber sei vorsichtig. Nicht schnell. Denk nach. Es könnte Folgen haben. Es ist diese Geschichte mit der Handauflegung. Und dann kommt seine persönliche Gefahr, in der er ausgesetzt ist, durch seine persönliche Charaktereigenschaft. Nämlich, jetzt geht es um ihn. Es kann sein, dass er sich schnell und unüberlegt von anderen einwickeln lässt. Weil er ja ein bisschen schüchtern ist, zurückhaltend, wenn dann jemand kommt und umgarnt ihn so. Dann lässt er sich wahrscheinlich sehr leicht beeinflussen. Vielleicht ist er zu vertrauensselig. Das könnte man aus seinem Charakterzug schließen. Wenn man einfühlsam ist und so, dann vertraut man dann auch. Und deshalb sagt er, mache dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig. Lass dich nicht in irgendeinen Schlamassel reinziehen. Manchmal hat man halt so Eigenheiten. Dass man sich von Menschen schnell reinziehen lässt, ohne viel zu überlegen. Und kaum guckt man sich um, schau ich mir in einer Sache drin, wo man gar nicht mehr weiß, wie man schnell rauskommt. Hier sogar Sünde. Ich habe manchmal auch ein Problem. Ich sage manchmal zu schnell ja. Ohne zu überlegen. Ha ja, mach ich. Das ist ein Problem bei mir. Das ist echt schwierig. Ich habe mal einen Vorgesetzten gehabt. Ich weiß nicht, ob er es geahnt hat, gerochen hat oder sonst was. Der hat mich immer im unmöglichsten blöden Augenblick erwischt. So auf dem Gang oder beim Kopieren und hat mich dann irgendwas gefragt und ich sage dann ja, ja. Und 2 Minuten später denke ich, Menschenskind, was hast du auch wieder gesagt? Und zurückziehen, das mache ich normalerweise nicht. Wenn ich ja gesagt habe, dann habe ich ja gesagt. Das passiert nicht. Und da musste ich ehrlich dran arbeiten. Und ich arbeite heute noch dran, oder? Leider. Ich muss dran arbeiten, weil ich das weiß. Das ist ein Charakterzug von mir und der hat Timotheus wahrscheinlich auch gehabt. Da muss man aufpassen. Ich habe sogar mal geübt, das war dann auch ein bisschen fatal. Da war jemand, da haben wir Versicherung umstellen wollen. Meine Frau hat mit der verhandelt, ich habe noch was zu tun gehabt und so weiter. Und dann hat man mich gerufen, weil ich sollte unterschreiben. Und ich denke, heute übe ich. Und dann hat er gesagt, Sie müssen bloß noch da unterschreiben. Und dann sage ich, nein. Dann ist der das Gesicht runtergefallen, hat ihn zugeklappt, hat gesagt, ade, und ist zur Tür rausgegangen. Und ich dachte, oh Scheiße, was hat er jetzt gemacht? Gut geübt, gell? Aber vielleicht war das jetzt auch falsch. Im Nachhinein hat sich das als Glücksfall herausgestellt, weil man hat mit der nur Ärger gehabt, mit allem, was sonst war. Also, aber da muss man üben. Und ich habe auch geübt. Also, wenn er von mir was will und ich sage ganz schnell ja, sagt, hast du das gut überlegt? Es wäre dankbar. Also, wenn er so, es wäre echt gut. Okay, ist ja so ein bisschen drin, gell? Also, wie leicht passiert es jemandem, dass man hineingezogen wird? Das ist echt eine Gefahr. Zum Beispiel, jemand sagt dir, erzählt dir irgendeine Geschichte, erzählt dir aber nur die Hälfte davon, die halbe Wahrheit. Und du erzählst es einfach weiter. Genau so, ohne zum Überlegen, ja, wenn andere nur beteiligt sind, war das wirklich so? Und ruckzuck bist du im Schlamassel drin. Mache dich nicht fremder Sünden teilhaftig. Da muss man ebenfalls vorsichtig sein. Timotheus soll also hier aufpassen. Und Menschen dieses Charaktertyps, die haben nochmal eine Neigung. Sie wollen es sehr genau nehmen. Er ist schüchtern, zurückhaltend, aber er will es genau machen. Und das bringt ihn wieder in eine Falle. Es gab eine auserwählte Gruppe im Alten Testament, das waren die Nazireer. Simson war so einer. Die ließen sich die Haare schneiden und so weiter, die tranken auch keinen Alkohol. Und es war eine besonders heilige Gruppe, das muss man sagen. Und dieser Timotheus, der trank keinen Alkohol. Ganz bewusst, er hat es nicht gemacht. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Vielleicht hat er an die gedacht und hat gesagt, jawohl, ich will hier Vorbild sein. Und deshalb trinke ich keinen Alkohol. Er hat es sehr genau gemeint. Er hat es gut gemeint. Aber damit lief er in die Falle. Wusste denn Timotheus nicht, dass vielleicht ein bisschen Alkohol, ein bisschen Wein seine gesundheitlichen Probleme lösen könnte? Wusste er das nicht? Ich denke, es war allgemein bekannt, dass Wein desinfizierend wirkt und das Wasser damals nicht ganz so gut war wie unseres aus der Leitung. Er wusste das und er hat es trotzdem nicht gemacht. Also, lieber leiden. Lieber leiden. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht hat er gedacht, wenn Gott will, dass ich gesund bin, dann kann er mir doch helfen, dann kann er mich doch heilen, dann kann doch er machen, dass mir das jetzt ständig irgendwas anhabt, dieses schlechte Wasser. Dann kann er das doch machen. Vielleicht hat er so gedacht und er hat es vielleicht sehr genau genommen, auch in der Nachfolge, auch in diesem Bereich. Und deshalb verzichtet er auf dieses simple Hilfsmittel, das überall zur Verfügung war. Das liegt an seinem Wesen. Also ich würde nie auf die Idee kommen. Wenn ich Kopfschmerzen habe, dann hole ich mir eine Kopfschmerztablette. Die werfe ich so schnell ein, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Hundertprozentig. Das mache ich. Ich bin nicht so ein Charaktertyp wie Timotheus. Deshalb komme ich gar nicht auf die Idee und sage, vielleicht will Gott und so weiter. Nee, ich bin nicht so. Aber er war so und vielleicht sind einige unter uns, die auch so sind. Ich nehme keine Medikamente. Gott kann mir helfen. Der Herr ist doch mein Arzt, oder? Steht das nicht irgendwo? Ja, der Herr ist mein Arzt, also brauche ich das nicht. Gott kann mir doch helfen. Und ich verzichte drauf. Ha ja, klar, das kann man machen. Aber er ist hier gefährdet. Hier wäre ein bisschen Vernunft angebrachter gewesen. Und das schreibt ihm jetzt Paulus rein. Er sagt, tu es nicht. Trinke etwas Wein, nimm diese Arznei. Hier kann man mit Vernunft einiges machen. Vielleicht allgemein zu Arznei. Natürlich kann Gott euch auch ohne Arznei gesund machen. Sind wir uns einig? Gott kann uns ohne Arznei gesund machen. Hundertprozentig. Das kann er. Aber in der Regel passiert es nicht. Wenn du hundertprozentig überzeugt bist, dass Gott dich ohne Arznei gesund macht, ja, dann mach's halt. Wenn du dann noch gesund bist, dann ist ja alles in Ordnung. Aber ich habe schon Leute sterben sehen, die dann gesagt haben, der Herr heilt mich. Und sie waren dann tot. So was kann passieren. Ohne Arznei, natürlich kann das Gott. Das ist doch selbstverständlich. Jetzt übertreibe. Ich hoffe, ihr lüncht mich. Gott kann auch deine Zähne erhalten, ohne dass du zweimal am Tag die Zähne putzt. Einig? Nicht? Ihr könnt ja mal anfangen. Merkt ihr was? Da denken wir nicht drüber nach. Wir putzen unsere Zähne. Wir erhalten unsere Zähne, dass sie gesund sind, damit man auch vielleicht im hohen Alter noch, oh ja, gestern so ein tolles Rindersteak gegessen. Also ohne Zähne, püriert, viel Spaß. Merkt ihr was? Beim Zähneputzen ist uns das völlig klar. Obwohl Gott ja das auch könnte. Aber bei Arznei, da sind wir sehr vorsichtig. Da sagen wir, oh, muss ich sein. Und das muss Timotheus lernen hier. Er muss es lernen. Er muss über seinen Schatten springen. Weil er so gestrickt ist, macht er das. Wer nicht so gestrickt ist, hat da eh kein Problem mit und so weiter. Hier steht er sich aufgrund seines Charakters völlig selber im Weg. Und das muss korrigiert werden. Für ihn jetzt ganz persönlich. Vorher war es für die Gemeinde und für andere. Jetzt ist es für ihn. Und da müssen wir halt aufpassen. Dann kommen die letzten Verse, da sagt, kommt etliche Menschen sind zuvor offenbar. Und er denkt, was soll jetzt das, was hat das mit dem zu tun? Nun, er bezieht sich wieder auf oben. Auf diese Zurechtweisung. Auf diese vielleicht Vorsteher, auf diese Gemeindeleitung. Wie damit umzugehen ist, vielleicht auch auf die Witwen. Denn da muss man Entscheidungen treffen. Und jetzt sagt er ja, manche Dinge sind offenbar, die sieht man, und andere sieht man nicht. Warum sagt er denn das? Nun, er muss doch Entscheidungen treffen, und ich denke, das ist ein Trost. Wir sehen nicht alles. Manche Dinge sind unsichtbar für uns verborgen, und wir müssen trotzdem eine Entscheidung treffen. Und dann sagt er quasi, am Ende ist alles okay, aber jetzt sieht man manches nicht. Beachtet es bitte. Ich denke, das ist ein Trost, dass er auch mutig eine Entscheidung trifft. Dass er sagen kann, okay, habe ich gesehen, wenn später irgendwann mal was rauskommt. Kann ja sein, keine Ahnung, man unterstützt der Witwe und dann stellt sich raus, oh, die hat aber richtig Dreck am Stecken. Und die würde hier nicht in die Kategorie passen, die unterstützt werden soll. Dann hat er Entscheidung getroffen und später kommt raus, oh, da ist ja ganz, läuft ja was ganz schief. Dass er sich da keine Sorgen macht. Wir müssen manchmal Entscheidungen treffen, ohne alles zu wissen. Und das liegt auch in seinem Charakterzug. Er will es ja recht machen. Aber manchmal kann man es halt nicht, weil wir nicht alles sehen. Nur ganz am Ende. Da wird alles offengelegt. Also, Fazit. Jeder Charakter hat eine negative Seite. Und um den müssen wir uns kümmern. Um die positive Seite brauchen wir uns nicht kümmern. Die sind uns manchmal ein Trost, wenn andere uns auf die Schulter klopfen. Was im Schwaben eigentlich nicht passiert, aber sollte vielleicht. Aber die negative Seite, um die müssen wir uns kümmern. Und uns muss bewusst sein, wo wir da Schwäche haben. Ganz am Anfang hatte ich diese Predigt überschrieben, die Schwächen des Timotheus. Ja, ich denke, nee, der ist gar nicht schwach. Der ist halt so. Der ist halt so. Es sind keine Schwäche. Es ist nur die negative Seite seines Charakters. Soll das jetzt alle gleich sein? Niemals. Niemals. Alle gleich handeln, gleich reagieren, gleich beurteilen. Nee, das wird nicht sein. Warum? Gott hat uns doch gemacht mit dieser Grundstruktur, ich sage Charakter, die wir besitzen. Und die kann man auch nicht umdrehen. Tut mir echt leid. Man kann daran arbeiten, aber man kann nicht aus einem cholerigen Phlegmatiker machen. Das funktioniert nicht. Man kann aus einem Perfektionisten keinen Gechillten machen und aus dem Gechillten keinen Perfektionisten. Das funktioniert nicht. Und das soll auch gar nicht funktionieren. Und das will auch Gott gar nicht. Gott will die Vielfalt. Gott will jeden Einzelnen mit seinem Charakter in der Gemeinde gebrauchen, um Gemeinde zu bauen. Weil man braucht alle. Alle. Mit ihren speziellen Eigenschaften. Nur halt nicht mit dieser negativen Seite. Da muss man aufpassen, weil sonst hast du relativ schnell Chaos. So ist Gott. Man braucht ab und zu einen Choleriker. Warum? Damit man mal ausrastet, damit man mal sieht, an der Stelle klemmt's. Das kann mal passieren, alles gut. Aber wenn jemand ständig ausrastet, dann hat er eigentlich ein Problem, das ist ja klar. Aber manchmal braucht man das. Man braucht auch mal jemanden, der sagt, hey, nimm's mal jetzt so genau, jetzt lassen wir's mal laufen. Braucht man auch mal, alles gut. Gott will alle gebrauchen. Er will bloß nicht, dass die negative Seite großen Schaden anrichten. Und so will er dich und mich und andere und die Gemeinde schützen vor diesen Spitzen. Gott will, dass der Perfektionist auch mal 5 Grad sein lassen kann, wenn es notwendig ist. Er will, dass der Chaot über seine Nachlässigkeit nachdenkt und nicht andere damit in die Verzweiflung treibt. Gott will, dass der mit viel Selbstwertgefühl sich auch mal korrigieren lässt, wenn er falsch liegt. Er will, dass derjenige, der, ich armes kleines Entchen, kein Selbstwertgefühl hat, nicht zum Spielball von anderen wird. Gott will einfach unser Bestes. Und wenn ihr jemand betrachten wollt, bei dem die negative Charaktereigenschaften überhaupt nicht vorhanden waren oder er gelernt hat, gut damit umzugehen, dann ist es Jesus. Jesus konnte mit einer Peitsche auf Menschen einschlagen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und mir empfindet es gar nicht so dramatisch. Jetzt, wenn ich das jetzt dort hätte, da wäre was los. Jesus konnte das, wir lesen das und denken, ja, ist in Ordnung. Weil wir wissen genau, was seine Intention war und dass er nichts aus dem Affekt tut. Er macht es ganz bewusst. Er kann aber genauso barmherzig und ohne Vorurteil sein gegen Zöllner und Hurer und so weiter. Und an diesem Jesus, da können wir das lernen, wenn Gott unsere negativen Seiten in den Griff bekommt. Und deshalb hat er uns sein Wort gegeben. Ihr werdet hier hunderte Beispiele von Personen finden, die euch nahe sind, die eurem Charakter nahe kommen und wie Gott damit umgeht. Deshalb lest und findet eure Beispiele. Amen. Soll ich noch beten? Gut, ihr dürft sitzen bleiben. Vater im Himmel, du hast uns gemacht, du hast uns das Leben gegeben, du hast uns gemacht, wie wir sind. Und dafür danke ich dir. Und gib uns offene Augen, dass wir sehen, dass in der Gemeinde die Fülle herrschen soll und dass wir miteinander klarkommen. Hilf uns für uns selber, dass wir erkennen, wie wir sind und wo unsere negative Seite andere zum Anstoß wird und uns auch selber. Schenk uns da Korrektur, auf das du geehrt wirst und dass in der Gemeinde, in unserer Familie und in unserem Herzen Friede herrscht. Ich danke dir, dass wir keine so hohe Messlatte haben, sondern dass wir wissen dürfen, dass du uns kennst, weil du uns gemacht hast und dass du unsere Beschränktheiten kennst. Aber ich danke dir auch, dass du mit uns umgehst, dass du uns zurechtbringst und zurechtweist und alles in gute Bahnen lenkst. Amen.